HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwen, guten Tag.
قالوا لي ليش جاي قلت لهم معي بوست مشان جاي على المحكمه
er hat so viel Schmerzen vor sein Herz immer traurig
wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung zur Rückführung derer die abgelehnt wurden
wenn man hier als Asylsuchender ankommt braucht man erstmal einen Termin beim Bundesamt zur Asylantragstellung auf die manche schon mal ein Jahr warten
normalerweise lassen wir den betroffenen Personen die Möglichkeit freiwillig die Bundesrepublik zu verlassen
dann brauchen sie einen Termin zur Anhörung zu den Fluchtgründen
vor einem Monat das gibt vor seine Stadt Bomber bei 2 Kilometer oder 3 Kilometer. Auch vielleicht seine Familie ist tot. Und was macht er hier in Deutschland? Gar nichts.
Die Flüchtlingskrise ist nun mal real und muss damit umgehen. Und jetzt geht es um die Sache, die hier bleiben dürfen, ordentlich zu integrieren und die, die es eben nicht dürfen, auch wieder nach Hause zu schicken.
In der letzten Septemberwoche hat das Bundesamt für Migration erstmalig mehr Entscheidungen getroffen, als Anträge gestellt worden sind.
Er hat abgegeben ein Papier vor zurück nach Syrien.
Bei der französischen Hafenstadt Calais wird derzeit der sogenannte Dschungel geräumt. Er ist eigentlich schon geräumt. Ein Flüchtlingscamp, in dem Tausende auf eine Chance gewartet hatten, illegal nach Großbritannien weiterreisen zu können. Jetzt schafft die französische Polizei die Flüchtlinge fort, wohin auch immer, aus den Augen, aus dem Sinn. In deutschen Flüchtlingsunterkünften läuft alles ganz legal. Und fast niemand sieht, wie die Behörden dabei sind, das Problem mit den Migranten zu lösen. Wie Angela Merkels »Wir schaffen das« längst umgemünzt wurde in ein behördliches »Wir schaffen das weg«. Ohne Geschrei, ohne große Polizeiaktionen, aber mit neuen Gesetzen und Verordnungen, mit neuen Befugnissen und mehr Beamten und mit Entscheidungen am Fließband nach Aktenlage. Pragmatisch, praktisch, geräuschlos. Wäre ja noch schöner, wenn wir das nicht schaffen würden. Im Dschungel der Paragraphen, Flüchtlingsrealität in Deutschland, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Im vergangenen Jahr war hierzulande und in ganz Europa Flüchtlingskrise. Heute ist davon nur noch das politische Echo zu hören. Die Flüchtlinge sind aus den Schlagzeilen und in weiten Teilen des Landes auch aus dem Straßenbild verschwunden. Was wir sehen, sind Migranten, aber keine Behelfscamps mehr, keine Zeltstädte. Die Container von damals, sie stehen an den meisten Stellen leer. 890.000 Flüchtlinge waren es offiziell im vergangenen Jahr. Die nach Deutschland gekommen sind in diesem Jahr, waren es bislang um die 250.000. Was diese Zahlen nicht sagen, ist, was hinter den Kulissen mit den Flüchtlingen geschieht, was es bedeutet, dass jetzt die Asylanträge im Akkord behandelt und wie immer schon zumeist abgelehnt werden. Weshalb das nämlich auf eine ganz andere als die gedachte Weise stimmt, was Angela Merkel vergangenes Jahr immer wieder gesagt hat.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkel am 31. August 2015. Dann aber kamen immer mehr Flüchtlinge. Es gab Proteste und Anschläge auf Asylunterkünfte. Und im Oktober das Asylpaket 1. Flüchtlinge müssen länger in Sammelunterkünften bleiben, bekommen öfter statt Bargeld nur noch Naturalien. Albanien, Kosovo und Montenegro werden zu sicheren Ländern erklärt, in die leichter abgeschoben werden kann. Und nach der Silvesternacht von Köln war dann endgültig Schluss mit der Willkommenseuphorie. Bundesinnenminister Thomas de Maizière legte ein Gesetz vor, mit dem die Schrauben weiter angezogen wurden.
Wir wollen, dass Ausländer, die hier Straftaten begehen, unter erleichterten Bedingungen ausgewiesen werden können. Die bisherigen Hürden für eine Ausweisung waren zu hoch.
Und das zweite Asylpaket kam erst noch. Asylanträge sollen nur noch in speziellen Einreisezentren gestellt werden können. Die Betroffenen sollen dort bleiben, bis ihre Verfahren im Turbotempo bearbeitet sind. Bei Ablehnung wird noch leichter abgeschoben, auch bei Krankheit, außer wenn sie wirklich schwer und lebensbedrohend ist. Der Nachzug von Familienangehörigen wird drastisch eingeschränkt. Flüchtlinge bekommen weniger Unterstützung und müssen für ihre eigenen Sprachkurse mitbezahlen. Es gab heftige Kritik von Flüchtlingshelfern und der Opposition, aber Justizminister Heiko Maas von der SPD nahm das Asylpaket 2 in Schutz.
Wenn Sie sich hier hinstellen und zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung reden, schäbig, inhuman, unchristlich, Skandal, Zynismus, Grausamkeiten, schauen Sie sich mal in Europa um. Es gibt kein anderes Land, das seiner humanitären Verpflichtung gegenwärtig so gerecht wird wie Deutschland.
Wenig später sanken die Flüchtlingszahlen dann tatsächlich drastisch, aber das lag weniger an schärferen Gesetzen. Auf dem Weg von Griechenland nach Deutschland riegelten im Frühjahr immer mehr Länder ihre Grenzen ab. Im März war die Balkanroute dicht. Und kurz darauf trat auch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei in Kraft. Ein Pakt mit einem Diktator, kritisierte etwa die Linkspartei. Erdogan als Türsteher, der Deutschland die Flüchtlinge vom Leibe halten soll. Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Mit dem Flüchtlingsdeal und mit den Kniefällen vor Herrn Erdogan haben Sie sich erpressbar gemacht. Frau Merkel, Ihnen ist der politische Kompass abhanden gekommen. Es kann doch nicht sein, dass deutsche Außenpolitik Menschenrechte auf den Verhandlungstisch legt.
Unsere Arbeit wirkt, sagt dagegen die Bundesregierung. Die Lage ist wieder unter Kontrolle, verkündet Innenminister de Maizière Anfang des Monats.
Im laufenden Jahr 2016 ist es gelungen, die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, erheblich zu reduzieren. So ist die Zahl der Asylsuchenden weiterhin rückläufig. Sie bleibt aber durchaus erheblich. In den ersten drei Quartalen haben wir rund 213.000 Zugänge. Es ist gelungen, in die Verfahren Steuerung in Ordnung zu bringen. Die Trendwende im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist erreicht. Bei alledem hat die Sicherheit Vorrang.
Abschottung statt freundliches Gesicht. Und der heftige Streit zwischen CDU und CSU ist inzwischen kaum noch mehr als symbolisch. Die CSU fordert weiter eine Obergrenze für die Zahl der Flüchtlinge, die zufällig sehr nah an den tatsächlichen Werten von heute liegt. Aber Angela Merkel weigert sich weiter, diese Obergrenze wirklich so festzuschreiben. Aber die Frage ist jetzt nur noch, wie dieser Dissens für beide Seiten gesichtswahrend zugedeckt werden kann.
Andreas Reuter war das aus Berlin. Und bei mir im Studio Günther Burkhardt, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Guten Tag.
Guten Tag.
Ist aus dem, wie ich das gerade zugespitzt gesagt habe, wir schaffen das von Angela Merkel, ein wir schaffen das weg geworden?
Ich würde es noch gar noch härter formulieren. Wir machen das Asylrecht unerreichbar. Es werden die Grenzen geschlossen, Griechenland, Türkei. Man will ein Abkommen mit Ägypten, man verhandelt mit dem Sudan, dass dort der Weg von Eritrea ist eine brutale Militärdiktatur, dort geblockt wird. Im Moment wird auf Betreiben der Bundesregierung alles gemacht, damit Schutzsuchende, die vor Krieg, Terror, Verfolgung fliehen, überhaupt nicht mehr Europa erreichen. Und das ist die Aushebelung eines individuellen Menschenrechts auf Asyl auf kaltem Weg.
Und man verhandelt mit egal wem, weil Sie gesagt haben Sudan, der Präsident des Sudans wird mit internationalem Haftbefehl gesucht.
Das ist ein Verbrecher und man verhandelt mit ihm mit dem Ziel, dass die Grenze zu Eritrea dicht gemacht wird. Und wenn wir dann zu Deutschland kommen, dann hatten Flüchtlinge aus Eritrea bisher im letzten Jahr eine 100%ige Schutzquote. Die waren anerkannt als Flüchtlinge nach der Genfer Konvention. Und jetzt geht man hin, riegelt die Grenzen an Europas Grenzen ab. Wenn Menschen anlanden, etwa in Griechenland, dann sitzen sie dort hinter Zäunen monatelang. Es gibt kein faires Verfahren, sondern es heißt, möglichst raus aus der Europäischen Union, zurück in die Türkei. Und gerade Flüchtlinge etwa aus Afghanistan, die haben dort keine Chance.
Ist das, was wir da erleben, wenn wir jetzt auf unser Asylverfahren und auf die Behandlung der Flüchtlinge hier schauen, im Vergleich zu vor einem Jahr zum Beispiel, ist das ein Strategiewechsel der Bundesregierung?
Es ist ein Strategiewechsel, der nicht so genannt werden darf, denn dann müsste Frau Merkel ja zugeben, dass sie sich verbeugt vor den rechtsgerichteten Kräften in Deutschland. Wir sehen es an der Anerkennungsquote. Bei Afghanen rauscht sie runter von 80 auf unter 50% und parallel sagt man zu Afghanistan, ihr kriegt Geld und dafür nehmt ihr Flüchtlinge zurück. Man will abschieben in ein Land, wo man erst im Sommer entschieden hat, den Militäreinsatz zu verlängern, was zerfällt, was instabil ist, wo Terrorgefahr droht und die Menschen davor fliehen. Die bekommen bei uns keinen Schutz mehr.
Ich habe gehört, morgen soll das erste Flugzeug voll mit Flüchtlingen, die zurückgeflogen werden, nach Afghanistan starten.
Das ist das Beängstigende, dass man diese Politik knallhart durchzieht. Und die Kanzlerin hat das ja so formuliert, nationale Kraftanstrengung für mehr Abschiebungen, für Rückführungen. Das ist schon mehr als ein Perspektivwechsel, Strategiewechsel. Im Moment wirft man leichtfertig ein Recht auf Asyl über Bord. Man wirft über Bord die sorgfältige Prüfung, wer braucht Schutz, und gibt skrupellos vor, wenn es um Abschiebung geht. Aus unserer Sicht kann man nach Afghanistan nicht abschieben. Das Land ist instabil. Da weiß doch keiner, was morgen oder übermorgen mit denen passiert, die man jetzt dorthin ausfliegt.
Es sind ja zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist das, was Sie schon gesagt haben, die Außenpolitik, und das andere, also diese Abkommen, die getroffen worden sind mit der Türkei, die jetzt in Verhandlungen sind, Rücknahmeabkommen auf der einen Seite mit Afghanistan, mit den Maghreb-Staaten, mit der Türkei auch, und dann eben diese Abkommen jetzt mit dem Sudan und so weiter, mit Ägypten, um uns die Flüchtlinge erstmal fernzuhalten, damit man gar nicht nach Deutschland kommen kann, um hier um Asyl zu bitten. Man kommt dann gar nicht mehr her. Der zweite Punkt ist der Umgang mit den Flüchtlingen, die wir hier haben. Ja? Und da gibt es ja verschiedene Ebenen. Es gibt einmal dieses Recht auf Asyl, das sagt, politisch Verfolgte, ethnisch Verfolgte, religiös Verfolgte genießen Asyl. Wenn die aber aus dem Kriegsgebiet kommen, dann sind sie vielleicht nicht persönlich verfolgt, dann gilt das nicht, aber dann sind sie immer noch Flüchtlinge. Und da gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention.
Kleine Korrektur. Man muss ja erstmal rausbekommen, warum ist der Mensch geflohen?
Ja, man müsste ihn erstmal anhören.
Ja, und die Anhörungen werden geschludert, die werden im Eiltempo, im Schweinsgalopp gemacht, und es kommt immer darauf an, glaube ich dem Menschen? Und das passiert nicht mehr, dass man sorgfältig anhört, auch bei Syrien nicht. Ach, ist ja ein Kriegsgebiet. Oh, braucht man ja nicht individuell mehr wirklich nachfragen, was passiert ist. Und dann entscheidet, und das ist, was wir dem Bundesamt vorwerfen, mittlerweile routinemäßig eine andere Person, nur nach Aktenlage. Mhm. Die hat der Mensch nie gesehen. Und dann kommt Unfug raus, dann kommen Fehlentscheidungen raus. Nur die haben eine enorme Tragweite. Für syrische Flüchtlinge heißt es, der Mensch ist hier in Angst. Was ist mit meiner Familie? Was ist mit Frau und Kind? Und wenn man sagt, heute bist du nur von den Bomben von Assad abgehauen, gibt es keinen Flüchtlingsstatus. Und damit darf die Familie nicht kommen.
Aber vorher war es doch so, dass das zum Teil Jahre gedauert hat, zumindest Monate gedauert hat, bis überhaupt Flüchtlinge angehört wurden, bis sie überhaupt einen Termin bekommen haben zum Anhörungsverfahren. Es war doch alles unglaublich zeitlich gestreckt. Das war doch auch ein unbefriedigender Zustand, oder?
Ja, das war unbefriedigend. Was wir gesagt haben, ist zum Beispiel, dass wenn man anhört, man die Fluchtgründe ermittelt und dann zeitnah entscheidet. Am besten dieselbe Person. Wir haben ja auch heute noch die Situation, dass etwa Flüchtlinge aus Afghanistan 2 Jahre und länger warten, bis überhaupt was passiert.
In denen sie nicht arbeiten dürfen, in denen sie nicht integriert werden,
Sprachkurse bekommen, ja. In denen sie rumhängen müssen, staatlich verordnetes Rumhängen ist das. Und dann geht hinterher die Entscheidung negativ aus. Und bei Syrern erleben wir, dass aus den Menschen, die mal gewollt waren, ja, das sind Flüchtlinge, da schaut man gar nicht mehr hin. Warum ist der Mensch geflohen? Ah, Syrer, Krieg. Da gibt es ja gar keine individuelle Verfolgung mehr, so die offizielle Lesart. Was ja nicht stimmt. Assad ist mächtig. Er ist durch das Eingreifen Russlands noch stärker geworden.
Die können ja auch durch den IS verfolgt werden.
Auch das. Ja. Nur da muss ich mal fragen, warum bist du geflohen? Was ist der Grund?
Und das passiert nicht.
Zunehmend nicht mehr. Und dann kommt eben nach Schnellverfahren die Entscheidung, ja, sie dürfen bleiben, aber die Familie, die darf nicht kommen.
Weil die Bundesregierung gleichzeitig mitbeschlossen hat, dass der subsidiäre Schutz, das ist das, dieses, sie dürfen bleiben, aber sie sind eigentlich kein anerkannter Flüchtling, trotzdem können sie hier bleiben, dass da der Familiennachzug nicht mehr drin ist.
Das ist der entscheidende Unterschied. Ein Journalist, der vor dem Assad-Regime flieht, der bekommt den Asylstatus, wenn man es ihm glaubt und ihn fragt. Wenn er aus derselben Stadt flieht und sagt, da knallt es mit den Bomben und den Fassbomben, dann bekommt er ihn nicht. Und dann darf Frau und Kind, wenn sie da noch sind, nicht kommen. Und das treibt die Menschen in die Verzweiflung und verhindert, dass sie ihre ganze Energie darauf richten, wie fasse ich hier Fuß, wie finde ich einen Job, wie lerne ich die Sprache, wie integriere ich mich.
Was könnte man jetzt noch tun, oder ist der Zug jetzt abgefahren in diese Richtung, der politische Zug? Weil Sie hatten ja schon gesagt, die Bundesregierung macht sozusagen einen nicht sichtbaren, nur für die Flüchtlinge spürbaren Kotau vor den Rechten.
Pro Asyl prangert erst einmal die Missstände an. Die werden im Moment kaschiert hinter wohlfeilen Worten. Das muss öffentlich sichtbar werden. Es wird zunehmend sichtbar. Und das ist unser Appell als Nichtregierungsorganisation, als Menschenrechtsorganisation. Hier läuft was fundamental schief in Deutschland im Umgang mit Asylsuchenden. Und man treibt im Moment viele, viele Tausende zu den Gerichten mit dem Ergebnis, dass jetzt die Richter überfordert sind, die Einzelfälle aufzuarbeiten, weil vorher das Bundesamt geschlappt hat, um es mal salopp auszudrücken. Und die Politik ist auch möchte, dass etwa bei Afghanen die Anerkennungsquote sinkt, damit man abschieben kann.
Günter Burkhardt, der Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Vielen Dank, dass Sie da waren. Was wir in dieser Ausprägung in Deutschland auch zu Hochzeiten der sogenannten Flüchtlingskrise nie hatten, was sich Frankreich und England nun aber seit Jahren geleistet haben, das ist ein illegales Flüchtlingscamp vom Ausmaß des Dschungels in Calais. Dort ist seit Montag geräumt worden, das Lager, das sich die Flüchtlinge selbst gebaut haben vor den Toren der Hafenstadt, von der aus sie versucht haben, auf den Lastwagen durch den Eurotunnel nach England zu kommen oder als blinde Passagiere auf den Fähren. Jetzt soll Schluss sein damit, nie wieder so ein Lager. Und was passiert dann mit den Flüchtlingen? Kerstin Gernmeier.
Die Musik, die durch die Hauptstraße des sogenannten Dschungels von Calais schallt, täuscht ein wenig. In diesen Tagen ist hier kaum noch etwas los. Bis vor kurzem hatten hier Restaurants und kleine Läden geöffnet. Jetzt allerdings stehen die allermeisten der Hütten aus Holz und Planen leer. Müll und Essensreste liegen herum. Hier und da brennen kleine Haufen aus Holz und Plastik. Nicht weit davon zieht der Afghane Yagba Safi seinen Koffer hinter sich her. Er ist auf dem Weg zur großen Lagerhalle, wo die Busse warten. Die Busse, von denen einer ihn in ein Aufnahmezentrum irgendwo in Frankreich bringen wird. Großbritannien war sein Traum, doch den hat er aufgegeben. Heute werde ich in ein Haus ziehen. Ich werde meinen Asylantrag in Frankreich stellen. Mit dem Dschungel ist es vorbei. Für mich gibt es keine Chance, nach England zu gelangen. Ich bleibe in Frankreich. Der 27-jährige Ahmed aus dem Sudan steht schon einige Zeit am Hangar und beobachtet, wie sich Hunderte in den Warteschlangen vor dem Registrierungszentrum drängen. In seiner Heimat hatte er auf einem Flughafen gearbeitet, erzählt er. Auch er hatte die große Hoffnung, es auf die andere Seite des Ärmelkanals zu schaffen. Ein Jahr und 3 Monate habe ich im Dschungel verbracht und vielleicht an die 1000 Mal versucht, nach Großbritannien zu gelangen, in LKWs und durch den Tunnel. Am Ende steigt auch Ahmed in einen Bus. Ich werde gehen, weil es vorbei ist. Aber vielleicht werde ich weiter versuchen, nach Großbritannien zu kommen, von woanders aus. Calais zu verlassen, das ist dagegen für Javed aus Afghanistan keine Option. An Tag 2 der Räumung sitzt er auf einer kleinen Plastikbox zwischen Hütten und Zelten, hält eine große Spiegelscherbe in der Hand und rasiert sich den Bart. Über ein Jahr sei er schon hier. Seitdem habe er jeden Tag versucht, nach England rüberzukommen, erzählt Javed. Aufgeben will er noch lange nicht, genauso wenig wie seine Freunde. Dafür habe er schon zu viel auf sich genommen. 3 Monate lang sind wir die Nacht durchgelaufen, von Afghanistan bis hier. Und jetzt wollen wir nach England. Wenn ich Asyl hier in Frankreich beantragen wollte, dann hätte ich das am ersten Tag gemacht. Was er nun tun wird, wo das Lager aufgelöst wird, Javed ist sich noch nicht sicher. Nur eines weiß er, in einen Bus steigen und sich von hier wegbringen lassen will er nicht. Wenn die Polizei kommt, ist es mir egal, wenn sie mich ins Gefängnis steckt. Wenn sie mich wieder freilassen, komme ich wieder. Wir sind doch keine Terroristen, wir sind Menschen.
Heute Nachmittag hat die Präfektin der Region bekannt gegeben, alle Flüchtlinge hätten den Dschungel von Calais verlassen, auch wegen starker Brände im ehemaligen Lager. Im Dschungel der Paragraphen, Flüchtlingsrealität in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem Ausschnitt aus Jenny Erpenbecks Roman Gehen, Ging, Gegangen. Da geht es um Flüchtlinge, die einen Platz in Berlin besetzen und dann von den Behörden garantiert bekommen, dass sie bleiben können, wenn sie den Platz wieder räumen. Es finden sich ehrenamtliche Betreuer für die Flüchtlinge. Hier geht einer von diesen, der emeritierte Professor Richard, mit seinem Flüchtling zum Rechtsanwalt.
Während der Anwalt in der Akte herumblättert, sich hier und da etwas anstreicht, gelbe, grüne und rosafarbene Klebezettel anbringt, in rasantem Tempo Briefe an verschiedene Behörden in sein Diktiergerät diktiert, warten Richard und Itemba, nebeneinander sitzend, einfach nur ab. Aber eine Duldung zum Beispiel wäre doch auch schon etwas Gutes, oder? Fragt Richard, als der Anwalt das Diktiergerät kurz ablegt. Dann könnten die Männer, habe er, Richard, gehört, doch zumindest nach 9 Monaten anfangen, sich Arbeit zu suchen, sei es nicht so? Suchen ja, sagt der Anwalt. Blättert hier, blättert da. Und? Fragt Richard. Schon mal was von der Vorrangregelung gehört? Sagt der Anwalt, hört jetzt abrupt auf zu blättern, blickt auf und schaut durch seine dicken Brillengläser hindurch Richard einen Moment lang scharf an. Er sieht wirklich aus wie ein Uhu. Nein, sagt Richard. Tja, die Vorrangregelung besagt, dass nur, wenn kein Deutscher und kein Europäer die Stelle haben möchte, dass nur dann zum Beispiel dieser Herr hier, der Uhu schaut in die Akte, Herr Awad, überhaupt eine Chance hat. Nun gut, sagt Richard, aber immerhin. Ja, aber bevor er sich darum bewerben darf, muss auch noch die Ausländerbehörde ihm für diese eine bestimmte Stelle ihre Einwilligung geben. Das wird sie doch in so einem Fall, sagt Richard. Nun ja, sagt der Anwalt. Was heißt das? Fragt Richard. Die Ausländerbehörde schickt die Bewerbung zunächst an die Arbeitsagentur mit der Bitte um Prüfung des Vorrangs. Diese Prüfung kann dauern. Warum? Tja, das weiß kein Mensch zu sagen. Trifft die Antwort von der Arbeitsagentur schließlich ein, beginnt die Ausländerbehörde ihrerseits zu prüfen. Alles zusammen kann 3 Monate dauern, auch 4 Monate. Und selbst wenn die Behörde zustimmt, sagt der Anwalt, muss nach dem ganzen Prozedere die Stelle noch immer verfügbar sein. Da braucht er schon einen sehr geduldigen Arbeitgeber. Verstehe, sagt Richard.
Ausschnitte aus Jenny Erpenbecks Roman Gehen ging gegangen über die Geschichte einer Gruppe von Flüchtlingen in Berlin. Auch in Berlin spielt die nächste Geschichte, die ist aber kein Romanstoff. Berlin ist die Großstadt in Deutschland und zugleich das Bundesland, das den Ansturm der Flüchtlinge im vergangenen Jahr am schlechtesten bewältigt hat. Nicht weiter verwunderlich, die Berliner können ja auch öffentlichen Personennahverkehr nicht und sie können auch nicht Flugplätze bauen. Aber sie haben noch einen Flugplatz übrig, den alten Flugplatz Tempelhof. Und dort in den alten Hangars haben sie eine Notunterkunft für Flüchtlinge gebaut, wobei das Provisorium jetzt schon ein gutes Jahr alt ist. Diese Reportage hier stammt aus einem Provisorium, das immer noch im Aufbau ist, obwohl es eigentlich längst nicht mehr existieren sollte, aus diesem Sommer.
Laut und ohne Privatsphäre ist das Leben in den ehemaligen Flugzeughallen immer noch. Maria Kipp von der Betreiberfirma Tamaya sieht trotzdem Fortschritte. Jeder Hangar hat jetzt eigene Innenduschen. In den seit Monaten leerstehenden Hallen auf dem Vorfeld kann endlich Sport gemacht werden. Da keine der beteiligten Senatsverwaltungen sich richtig verantwortlich fühlte, kam die Freigabe erst vor kurzem. Aus Brandschutzgründen ist allerdings nur eine der 3 Hallen freigegeben, bedauert Kipp. Für die vielen Jugendlichen zwischen 16 und 21 würden dringend alle Hallen gebraucht. Sie haben nichts zu tun, weil es an den Oberstufenzentren keinen Platz für sie gibt.
Die Situation ist so, dass wir 262 Menschen in dieser Altersgruppe haben und nur 64 derzeit zur Schule gehen. Das heißt, gerade diese Gruppe braucht einfach eine Betreuung. Und das Ziel dieser Halle war ja vor allem, dort Jugendsozialarbeit stattfinden zu lassen. Und das ist leider derzeit noch nicht der Fall.
Besonders für die jungen Männer ist das Rumsitzen ein Problem. Knapp 3/4 der fast 1300 Hangarbewohner sind Männer. Caritas-Direktorin Ulrike Kostka setzt sich seit Monaten für eine bessere Versorgung aller Berliner Geflüchteten ein. Sie warnt, die Tempelhofer Hangars dürften beim Freizug der Turnhallen, wie jetzt bei der Jahn-Sporthalle, nicht Abschiebeort für Alleinreisende werden.
Auch die haben natürlich ein Anrecht auf eine gute Unterbringung und die brauchen vor allen Dingen auch eine sinnvolle Integration. Damit nicht so ein Ghetto für alleinreisende Männer entsteht, weil das hat für mich ein bisschen ist ein Pulverfass, was wir uns da züchten.
Die Betreiberfirma Tamaya hat ein eigenes Konzept, um Problemen vorzubeugen.
Wir haben ja generell das Unterbringungskonzept, dass wir mischen und sozusagen nur innerhalb der Kabinen trennen, Familien von Alleinreisenden. Und auch so wird das sein mit den Menschen, die jetzt aus der Jahn-Sporthalle hier rüberkommen.
Denn die Betreuung der Kinder und Familien laufe in der Notunterkunft vorbildlich. Das wirke sich positiv auf die Grundstimmung aus, sagen Mitarbeiter vor Ort. Es gibt Spielzimmer mit ausgebildetem Personal, Hilfe bei Schularbeiten, Freizeitangebote. Auch die medizinische Versorgung wird erweitert. Neue Räume werden gerade fertig gebaut. Künftig wird dort eine psychiatrische Sprechstunde angeboten. Und die werde dringend benötigt, sagt Kipp.
Probleme, die natürlich weiter da sind, ist definitiv die psychosoziale Betreuung der Menschen und ist auch weiterhin die fehlenden Unterkünfte und die Perspektivlosigkeit der Menschen. Und dafür braucht es dringend Lösungen.
Auch die neuen Hangarbewohner aus der Jahn-Sporthalle am Columbiadamm waren schwer zum Umzug zu bewegen. Aus der Halle in den Hangar, mit Perspektive hat das wenig zu tun. Die Geflüchteten bekommen die Zusage, dass sie in die geplanten Wohncontainer auf dem Hangar-Vorfeld ziehen, wenn sie jetzt die Sporthalle verlassen, heißt es aus der Sozialverwaltung. Die Container stehen, voraussichtlich, im Herbst zum Einzug bereit.
Nina Amin über die Berliner Notunterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Tempelhof. Und dort am Telefon jetzt Michael Elias, geschäftsführender Gesellschafter von Tamaya. Das ist die Firma, die im Auftrag des Berliner Senats die Notunterkunft für Flüchtlinge im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin managt. Guten Tag, Herr Elias.
Schönen guten Tag.
Notunterkunft klingt so, als gäbe es nur diesen Platz und die Not sei so groß, dass man keine andere Lösung hat. Außerdem klingt das nach einer Übergangslösung, weil man den Menschen ja aus der Not helfen muss eigentlich. Aber Sie betreiben diese Notunterkunft nun schon ziemlich lange. Wieso eigentlich?
Ja, Ihre Interpretation ist schon richtig. Also Notunterkunft war der damaligen Not geschuldet, die Ende letzten Jahres, glaube ich, alle Bundesländer getroffen
hat, so,
Menschen
ja.
von der Obdachlosigkeit zu bewahren. Und die Not herrscht eigentlich deswegen vor, weil natürlich weiterführende Plätze schlichtweg noch nicht verfügbar sind. Das heißt, die Menschen haben faktisch ein Anrecht auf gewisse Unterbringungsstandards. Das kann im Moment nicht gewährleistet werden. Und deswegen sind die Notunterkünfte, neben den Hangars sind es ja noch weitere in dieser Stadt, Turnhallen und Ähnliches, nach wie vor in Betrieb und auch als Notunterkünfte oder sogenannte Notunterkünfte in Betrieb.
In der Reportage, die wir eben gehört haben aus dem Sommer, ich habe es dazu gesagt, haben wir gehört, was alles noch gemacht werden musste. Da war die Notunterkunft schon über ein halbes Jahr im Betrieb und da wurde gesprochen von Wohncontainern für den Herbst, die in Aussicht gestellt sind. Wir haben jetzt Herbst. Gibt es die Wohncontainer?
Also wenn ich aus meinem Büro gucke und ich schaue auf das Feld, kann ich das leider nur verneinen. Also, nein, es gibt sie nicht, auch wenn es natürlich im Kern nicht witzig ist, weil damit die Verweildauer der Bewohner in den Notunterkünften und natürlich auch in den Hangars einfach sich noch länger hinzieht.
Ich habe aber etwas gelesen, schon auf Ihrer Webseite, da gibt es ein Factsheet, da steht drin, was es alles gibt in Tempelhof. Und da gibt es einen psychologischen Dienst, den gibt es, oder?
Ja, also unter anderem den und noch ganz vieles mehr, weil ich sag mal, das Verrückte für uns auch als Betreiber oder das Schwierige ist, je besser uns die Arbeit hier vor Ort gelingt, umso weniger Druck entsteht auf politischer Ebene. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich, und das ist unser Ansatz, den Menschen hier so das Ankommen und die Integrationsschritte ermöglichen. Und dazu gehört auch, dass man sich natürlich den psychologischen Themen annimmt. Die Kinder übrigens sind mittlerweile alle eingeschult. Und auch die gesamten Betreuungskonzepte sind hier auf einem Niveau, was wir das durchaus als überdurchschnittlich bezeichnen können. Was primär jetzt nicht nur Verdienst des Trägers ist oder des Betreibers wie uns, sondern wir fungieren eher wie die Narbe im Holzrad. Die ganzen Programme, die sowieso da sind, von Integrationskursen, aber auch alle kulturellen, sportlichen, wissenschaftlichen Angebote, Kooperationen mit Hochschulen, mit Akademien, mit Theatern, mit kleinen Patenschaften, mit Kochkursen, sonstiges. Es sind weit über 100 Kooperationen, die dazu führen, dass diese Menschen letztlich aus den Unterkünften auch in die Integration gehen. Das nimmt natürlich ein bisschen den Druck weg und negiert die Tatsache, dass nach wie vor in den Notunterkünften, so sauber sie es auch sein mögen und so sicher, aber natürlich keine Privatsphäre gewährleistet werden kann. Und wir haben 400 Bewohner, die jetzt schon in den 12. Monat gehen und uns hier begleiten. Und ich fürchte, dass wir mit etlichen von denen auch das zweite Mal Weihnachten und Silvester feiern werden.
Also Arztpraxis, psychologischer Dienst, Sanitäter, Kinderbetreuung, Sozialarbeiter, Deeskalationsteam, Frauenbeauftragte, das ist alles bestens organisiert, das machen Sie. Ich nehme mal an, die Container zum Wohnen mit Privatsphäre, die eigentlich auf den Hof gestellt werden sollten, die sollte der Senat bauen, oder?
Ja.
Okay, so ist das in Berlin, damit muss man leben. Michael Elias, geschäftsführender Gesellschafter von Tamaya, der Firma, die im Auftrag des Berliner Senats die Notunterkünfte für Flüchtlinge im ehemaligen Flughafen Tempelhof in Berlin managt. Recht herzlichen Dank. Es ist eigentlich sehr traurig, aber man kann, glaube ich, froh sein, dass es eine Privatfirma ist, die das macht. Im Dschungel der Paragraphen. Flüchtlingsrealität in Deutschland. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Jenny Erpenbeck und den Flüchtlingen, die einen Platz in Berlin besetzt hatten.
Aber, sagt Richard, gibt es nicht die Kategorie der Engpassberufe? Er hat Rashid, dem Schlosser, versprochen, den Anwalt danach zu fragen. Im Internet hat er gelesen, dass für diese in Deutschland dringend benötigten Facharbeiter im Falle einer Duldung Soforteinstellungen möglich seien. Ja, sagt der Anwalt, aber da wiederum verlangt die Ausländerbehörde, dass derjenige sich zur Feststellung der Identität um einen Pass des Heimatlandes bemüht oder wenigstens um eine Geburtsurkunde. Und? fragt Richard. Es kann sein, er bekommt den Pass. Das ist doch dann gut, oder? Fragt Richard. Solange es keinen bilateralen Poker gibt, ja. Was ist denn ein bilateraler Poker? Fragt Richard und hört, wie der große Itemba unter dem Tisch an seinen Fingern zieht, dass die Knöchelchen knacken. Manchmal will die Regierung eines solchen Landes eine politische Vergünstigung von Deutschland, ein Handelsabkommen, manchmal auch Waffen. Im Gegenzug verpflichtet sie sich, Leute, die in Deutschland nur geduldet sind, aber einen Pass ihres Heimatlandes besitzen, zurückzunehmen. Also Deutschland ist sozusagen froh, wenn es wenigstens die Facharbeiter auf diese Weise loswerden kann? Verstehe ich das richtig? Sagt Richard. So könnte man sagen, sagt der Anwalt.
Gehen, ging, gegangen. Fortsetzung folgt. Vor einigen Wochen wurde in Wiesbaden noch diskutiert, ob in Hessen ein Abschiebegefängnis für abgelehnte Asylbewerber eingerichtet werden soll. Wir haben heute mal nachgefragt bei der Landesregierung, was daraus eigentlich geworden ist. Antwort, das wird noch geprüft. Was auch heißt, das ist noch nicht abgelehnt, kann also noch kommen. Aus Wiesbaden, Christopher Blass.
Es ist in mehrfacher Hinsicht ein heikles Thema für den CDU-Innenminister. Zum einen wunderte man sich in der Koalition, dass das Innenministerium entsprechende Überlegungen jetzt bestätigt hatte, ohne Rücksprache mit anderen Ressorts oder in der Koalition zu halten. Man hörte förmlich, wie da manche Nase gerümpft wurde. Allerdings gibt es solche Überlegungen wohl schon länger. Heikel ist das Thema aber auch, weil Abschiebungshaft hoch umstritten ist. Der FDP-Rechtsexperte Wolfgang Greilich warf der Landesregierung vor, sie sei offensichtlich überfordert, rechtzeitig Voraussetzungen für zügige Rückführungen zu schaffen. Die Flüchtlingsorganisationen sind gegen Abschiebungshaft. Stellvertretend eröffnete die linke Fraktionschefin Janine Wissler die politische Diskussion.
Also ich fände es ein Armutszeugnis, wenn die hessischen Grünen der Einrichtung eines Abschiebeknasts zustimmen würden, weil es eine Kriminalisierung von Flucht und Flüchtlingen bedeuten würde. Flucht ist kein Verbrechen und deswegen brauchen wir einen humanen Umgang mit Flüchtlingen und dürfen sie nicht in Knäste sperren, als seien sie Schwerverbrecher.
Abschiebungshaft wird dann verfügt, wenn der Verdacht besteht, dass ein abgelehnter Asylbewerber sich seiner Abschiebung entziehen, also untertauchen könnte. Meist wird zuvor die freiwillige Ausreise angeboten, auch die Abschiebung angedroht. Bei richterlicher Genehmigung kann als Zwangsmittel auch Abschiebungshaft angesetzt werden. Rund 120 Fälle aus Hessen waren das im Laufe dieses Jahres. Hessen hat keine eigene Einrichtung dieser Art. Gemeinsame Pläne mit Baden-Württemberg wurden aufgegeben. Abschiebekandidaten aus Hessen werden derzeit im rheinland-pfälzischen Ingelheim oder in Nordrhein-Westfalen untergebracht. 6 sind aktuell in Ingelheim. Die Prüfung, ob man eine eigene Einrichtung brauche, könne sich länger hinziehen, heißt es im Innenministerium.
Das war Christopher Blass aus Wiesbaden. Man sieht, es kann immer noch einer draufgesetzt werden. Es geht immer noch ein bisschen besser. Andreas Speit, Journalist und Buchautor, der sich vor allem mit der rechten Szene in Deutschland auseinandersetzt. Das jüngste Buch, gerade erschienen, heißt Bürgerliche Scharfmacher. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was wir heute hier in der Sendung hören, ist, wie sehr aus der Willkommenskultur eine Abschiebungsrealität geworden ist in Deutschland, wie aus Angela Merkels Wir schaffen das ein Wir schaffen das weg der Behörden geworden ist. Es kommen weniger Flüchtlinge und die, die da sind, werden nicht mehr anerkannt. Eigentlich wäre das doch ein kompletter Sieg der neuen Rechten in Deutschland, von Pegida bis AfD, oder?
Ja, es ist ja auch ein Sieg der neuen Rechten von Pegida bis AfD. Und man muss auch sagen, dass die das sehr wohl wahrnehmen. Aber das heißt nicht, dass sie nicht weitere Forderungen stellen. De facto wollen sie ja nicht nur, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist und dass das Asylrecht quasi völlig ausgehebelt wird. Sie wollen eben auch ein anderes Deutschland. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst gewesen in den letzten Monaten, wo es ja immer in dieser Debatte vor allem um Flüchtlinge ging. De facto geht es hier um die Frage, wie soll Deutschland sich neu ausrichten? Und die Antwort ist ja ganz eindeutig von Jörg Meuthen beispielsweise, den AfD-Bundessprecher, der ja deutlich sagt, er will weg von einem 68er rot-grün versifftes Deutschland. Und das ist natürlich eine klare Ansage. Und diese Ansage offenbart natürlich auch, dass er eigentlich gar nicht so moderat ist, wie er oft dargestellt wird.
Aber das Thema Flüchtlinge, Überfremdung, Muslime, das ist immer noch das vorherrschende Thema. Also ich erinnere nur jetzt, als gerade 2 Jahre Pegida gefeiert wurde, am vorletzten Sonntag in Dresden, da war das wieder das Thema der Reden.
Ja, es ist das Mobilisierungsthema und man muss auch wirklich sagen, das ist ihm wirklich gelungen, so weit auszureizen, dass eben in der Mitte der Gesellschaft ihre Forderungen längst gesellschaftlich angekommen sind und eben teilweise auch in der Bundespolitik umgesetzt werden. Aber sie wollen eben mehr und sie haben aber gemerkt, und das ist leider die neue Qualität auch der neuen Rechten, dass sie eben, wenn sie bestimmte Themen, die in der Mitte der Gesellschaft virulent sind, wie die Sorge eben vor den Menschen, die kommen, und die Ängste, was das alles bedeuten könnte. Wenn ihnen das gelingt anzusprechen, und das ist ihnen gelungen mit der Flüchtlingsfrage in den letzten Jahren, dass sie dann eben auch noch mehr gesellschaftlichen Zuspruch bekommen können. Und genau an diesem Punkt arbeiten sie immer weiter.
Das heißt, Sie haben das Thema nicht aufgegeben, obwohl eigentlich, was wir jetzt heute hören, Sie da auf ganzer Linie gesiegt haben. Wenn die Rechte in Deutschland, die sich die Bekämpfung von Willkommenskultur und Flüchtlingsaufnahme auf die Fahnen geschrieben hat, sich ähnlich verhalten würde wie die Rechte in Großbritannien, die den Brexit erkämpft hat, dann müsste die AfD jetzt doch eigentlich das sagen, was Nigel Farage gesagt hat, so, alles gut, wir haben unser Ziel erreicht, wir gehen wieder.
Ja, wenn sie so wären, aber sie sind es eben nicht. Sie wollen wirklich mehr. Und das ist auch wirklich ein Punkt, wo wir sehr genau hinschauen müssen. Und ich befürchte, wir haben das bei Pegida am Anfang und ebenso bei der AfD am Anfang nicht wahrhaben wollen. Es sind niemals nur ein Themen- oder ein Punktparteien gewesen oder Bewegungen, sondern sie wollten immer gesellschaftlich mehr. Und das konnte man an den Reden erkennen und man konnte es auch bei der AfD an dem Personal erkennen, wer sich da zusammengefunden hat. Und da wird ganz deutlich, wie wichtig eine kritische Auseinandersetzung zu dieser Thematik wirklich auch weitergehen muss. Und wir dürfen nicht darauf reinfallen, auf die einzelnen Themen, die sie vielleicht setzen, die sie laut propagieren und dann vergessen, was sie noch so alles sagen. Und da ist es wirklich umso wichtiger, genau zu schauen, was sind ihre gesamtgesellschaftlichen Vorstellungen.
Das geht um mehr, das haben Sie schon angedeutet mit Meuthen, was der gesagt hat. Was ist dieses mehr? Eine komplette Wende in der Gesellschaft?
Ja, man muss wirklich sagen, dass wir ein Rollback in der Gesellschaft erleben.
Darf ich noch mal reingrätschen? Gerne. Hat das was mit Demokratiefeindlichkeit zu tun oder ist das nicht der Fall?
Doch, und das ist ja genau das Besondere. Vielleicht darf ich das an der Parole Wir sind das Volk deutlich werden lassen. Diese Parole aus der Wendezeit, die ja eigentlich für mehr Offenheit, für mehr Demokratie, für mehr Reisen, für mehr Menschlichkeit stand, ist ja gerade in diesem Spannungsfeld von Pegida und AfD komplett neu uminterpretiert worden. Wir sind das Volk heißt heute letztlich, wir sind die Deutschen, wir bestimmen, wer die Deutschen sein sollen und wir bestimmen, wer hier auch leben darf und unter welchen Bedingungen. Und da merkt man schon den ganz klaren Gedanken, dass er eben antidemokratisch ist, anti-emanzipatorisch ist und natürlich auch jeden Gleichheitsgedanken in Frage stellt. Und diese Dimension ist manchmal, glaube ich, gar nicht so klar herauszuhören, wenn man nur so ab und zu mal sich diese Szene anschaut. Und hier merkt man eben die komplette Kehrtwendung. Und man hat wirklich den Eindruck, wenn man sich die Programmatik der AfD und die Reden von Pegida anhört und dem Umfeld, scheint es ihnen darum zu gehen, ein Zurück nach 68 hin in ein weißes, biederes Deutschland, wo Mann noch Mann ist, Frau noch Frau und auch alle wissen, wo sie ihren Platz in der Gesellschaft haben.
Nun sagen uns die Sozialforscher, 20% der Gesellschaft, und da sei Deutschland nicht anders als andere Nationen in Europa und anderswo auf der Welt, 20% der Gesellschaft, sagen die Sozialforscher, sind fremdenfeindlich, rassistisch, hassen Juden oder alles zusammen. Aber 20% sind nicht die Mehrheit. Das heißt, wir lassen uns gerade von 20% die Politik diktieren?
Ja, man kann das so sagen. Und das ist, glaube ich, auch das Bittere, was wir in den letzten drei Jahren eigentlich seit Gründung der AfD erleben konnten. Man hat das Gefühl, aus Sorge vor der AfD lässt man sich von ihnen die Themen und die Agenda setzen. Und sogar noch schlimmer, man greift eben ihre Forderungen auf und setzt sogar Teile ihrer Positionen um. Und das hat natürlich zum einen zur Folge, dass tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft viele Menschen auch ganz verunsichert sind, nämlich auf der Frage, ja, was ist denn jetzt hier eigentlich noch rechtsextrem, rechtspopulistisch oder was ist hier konservativ? Anders gesagt, man legitimiert ihre extremistischen Positionen dadurch, dass man ihnen zuspricht und sie teilweise umsetzt. Und der zweite Effekt ist, das haben wir gerade bei den Wahlen ja erleben können, so bremst man eine AfD nicht aus, sondern die Menschen fragen sich dann auch, naja, wenn die das vorher auch schon so gesagt haben, kann ich auch das Original wählen. Man stärkt sozusagen die Bewegung.
Anders gefragt, jetzt sind es die Flüchtlinge, die darunter leiden, das haben wir schon gesagt und werden es gleich nochmal weiterführen. Da könnten wir alle drunter leiden dann in Zukunft.
Ja, Theodor W. Adorno hat das eigentlich in der Dialektik der Aufklärung mit Max Horkheimer schon ziemlich angedacht, wo sie nämlich von einer Ticketmentalität sprechen in diesem Milieu. Quasi, dass man in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Feindbild nutzt, wie wir es jetzt gerade eben erleben, die Flüchtlinge, die dann pauschal alle als Kriminelle oder als Vergewaltiger ein wichtiges Thema in der Auseinandersetzung, gerade der neuen Rechten, die dieses Thema enorm hochziehen, die Frage Sexualität, Politik, Überfremdung sehr eng kombiniert formulieren. Und Adorno und Horkheimer haben genau da betont, es kann immer auch andere Gruppen treffen, wenn es in der Mitte der Gesellschaft eine Stimmung gibt, das sozusagen dann hochzuziehen als Thema. Als Thema oder als Sündenbock.
Andreas Speit, Journalist und Buchautor. Das jüngste Buch gerade erschienen heißt Bürgerliche Scharfmacher. Recht herzlichen Dank. Im Dschungel der Paragraphen, Flüchtlingsrealität in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht's mit Jenny Erpenbeck und ihrem Roman Gehen, Ging, Gegangen.
Richard merkt, wie er Kopfschmerzen bekommt, die sich von der Stirn über die Schläfen allmählich in seinen Hinterkopf fressen. Aber ein letzter Punkt steht noch auf seiner Liste. Und der Paragraph 23? Fragt er. Im Internet habe er gelesen, dass, wenn ein Land, eine Regierung, ein Bürgermeister nur wolle, die europäischen Regelungen ausgesetzt werden dürften und jemand, der um Asyl ansuche, einfach als Mensch akzeptiert werden könne. Auch in einem Land, das nach den gesetzlichen Regelungen eigentlich nicht für ihn zuständig sei. Es wundert Richard nicht sonderlich, dass der Anwalt darauf nur ein Wort zur Antwort gibt. Wenn. Verstehe, sagt Richard und hat plötzlich das Gefühl, dass dieser Anwaltsbesuch seine Kräfte übersteigt. Haben Sie denn die Erklärung des Senats nicht gelesen? Sagt nun der Anwalt milde zu ihm wie zu einem Kranken, dem man gut zureden muss, damit er die bittere Medizin schluckt. Welche Erklärung denn? Gestern stand es doch in allen Zeitungen, sagt der Anwalt und zitiert auswendig. Aus Gründen der Vollständigkeit ist noch anzumerken, dass die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gemäß § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz für die Teilnehmer an der Protestbewegung am Oranienplatz nicht der Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik dient. Nein, das habe ich nicht gelesen, sagt Richard. Der Anwalt legt, als hätte er eine kleine Theatervorstellung gegeben, die Hand auf sein Herz und verbeugt sich. Dann macht er die Flügeltür auf und sagt, Sie erlauben, um anzudeuten, dass die Sprechstunde vorbei sei. Als Richard mit Itemba an der Garderobe vorbeigeht, auf deren Hutablage wahrhaftig ein Zylinder liegt, hegt er kaum noch einen Zweifel daran, dass dieser, ihn irgendwie an einen Uhu erinnernde Anwalt, aus dem vorvorigen Jahrhundert herübergeflattert sein muss, ins 21. Dieses neue und trotzdem schon so alte Jahrhundert mit seinen nicht enden wollenden Strömen von Menschen, die, nachdem sie die Überfahrt über ein wirkliches Meer überlebt haben, nun in Flüssen und Meeren aus Akten ertrinken.
Im Dschungel der Paragraphen, Flüchtlingsrealität in Deutschland, der Tag in HR2 Kultur. Wir haben das am Anfang der Sendung schon mal kurz angesprochen und den juristischen Begriff des subsidiären Schutzes eingeführt. Subsidiär heißt eigentlich hilfeleistend, bei den Juristen aber eher als behelfdienend. Es geht also um eine Hilfskonstruktion. Subsidiär ist der Schutz, weil den Menschen ein regelhaftes Asyl nicht zusteht und auch die Genfer Flüchtlingskonvention nicht greift. Dennoch können sie nicht abgeschoben werden, weil das für sie lebensbedrohlich wäre. Seit Monaten wird nun vielen Syrern nur noch der subsidiäre Schutz gewährt und anders als die Bundesregierung im vergangenen Jahr versprochen hatte, dürfen sie auch ihre in Syrien bedrohte Familie nicht nachholen.
Er hat so viel Schmerzen vor sein Herz, immer traurig.
Der 38 Jahre alte Mohammed aus Syrien hat den Glauben an die Willkommenskultur in Deutschland verloren. Seit über einem Jahr befindet er sich hier, lebt seit Monaten in einer Flüchtlingsunterkunft in Heuchelheim bei Gießen. Seine Frau und seine drei Kinder im Alter von 5, 8 und 10 Jahren leben aber weiterhin in Syrien. Erst vor kurzem wieder hat er eine Bombe ganz in der Nähe ihrer Wohnung alles zerstört. Mohammeds Hoffnung, dass seine Familie bald nachkommen kann, schwindet von Tag zu Tag. Denn während viele Landsleute, die viel kürzer als er in Deutschland sind, bereits ihre Familien nachgeholt haben, hat er noch nicht einmal eine Ladung zu einer Anhörung. Die aber ist zwingende Voraussetzung für eine Anerkennung als Flüchtling, weiß Maria Bethke, die für die evangelische Kirche die Flüchtlingsberatung durchführt.
Wenn man hier als Asylsuchender ankommt, braucht man erstmal einen Termin beim Bundesamt zur Asylantragstellung, auf die manche schon mal ein Jahr warten. Dann brauchen sie einen Termin zur Anhörung zu den Fluchtgründen. Und wenn man dann Glück hat, kriegt man gleich die Flüchtlingsanerkennung, kann das Visumsverfahren starten. Aber, und das betrifft immer mehr Syrer, bekommt man dann nur erstmal den subsidiären Schutz zugesprochen und muss dann Klage erheben beim Verwaltungsgericht.
Und dieses gerichtliche Verfahren kann dann wiederum Jahre dauern, denn bei den Verwaltungsgerichten stapeln sich zurzeit die entsprechenden Klagen von Flüchtlingen. Beim Gießener Verwaltungsgericht etwa sind seit Anfang des Jahres über 1500 Asylverfahren neu aufgenommen worden. Das sind doppelt so viele wie bei den klassischen Verfahren. Bei anderen Verwaltungsgerichten in Hessen sieht es nicht viel anders aus und das bedeutet eine starke Belastung für die Justiz. Die Klagen der Flüchtlinge zielen dabei immer häufiger auf ein Ziel. Die Menschen wollen damit von der mittleren Schutzstufe subsidiär in die höchste als anerkannter Flüchtling aufsteigen. Im Verwaltungsgericht Gießen betrifft das etwa ein Drittel der Asylverfahren, also etwa 500 solcher Klagen, die von syrischen Flüchtlingen gestellt sind. Denn nur mit dem Flüchtlingsstatus kann ein Visum zum Familiennachzug beantragt werden. Und selbst das kann dann nach den Erfahrungen von Flüchtlingsberaterin Maria Bethke wieder viele Monate dauern.
Was wir in der Beratung häufig sehen, sind krasse Härtefälle, dass Menschen sehr krank sind, sei es derjenige, der schon hier ist, oder dass Angehörige sehr krank sind. Und wir erleben es auch immer wieder, dass sogar Syrer zurückkehren wollen, auch wenn sie sagen, ich weiß, dass ich dort in Lebensgefahr bin, aber ich will bei meiner Familie sein. Im Zweifel sterben wir halt alle dort zusammen. Aber ich kann es nicht ertragen, dass ich hier in Deutschland in Sicherheit bin und meine Frau und meine Kinder sind dort noch.
Auch Mohammed, der nach monatelangem Warten kaum mehr eine Perspektive sieht, trägt sich inzwischen schon mit solchen Gedanken.
Er hat jetzt Leben und Essen und Trinken, aber seine Familie vielleicht tot. Er hat abgegeben ein Papier vor zurück nach Syrien.
Da will einer zurück nach Syrien, um gemeinsam notfalls mit seiner Familie zu sterben dort. Klaus Patella war das. Reinhard Marx, Rechtsanwalt in Frankfurt, der seit Jahrzehnten Flüchtlinge vertritt und miterlebt, wie sich das Asyl- und das Ausländerrecht verändert hat und wie es nochmal verändert wurde jetzt in jüngster Zeit. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Schön.
Es hat immer wieder Verschärfungen des Asylrechts gegeben in den vergangenen Jahrzehnten, immer dann, wenn viele Flüchtlinge kamen. Das war in den 90er Jahren so, das ist jetzt wieder so. Im Grundgesetz steht, politisch Verfolgte genießen Asyl. Gilt der Satz noch?
Er gilt noch, aber dazu muss man sagen, dass wir seit Mitte der Nullerjahre ja ein unionsrechtlich begründetes Flüchtlingsrecht haben, sodass also der ursprüngliche verfassungsrechtliche Artikel in der Praxis nicht mehr die Bedeutung hat, wie früher bis zur großen Asylrechtsreform Anfang der 90er Jahre.
Das heißt, es gilt das europäische Asylrecht?
Richtig.
Frage ich erst nochmal nach. Was unterscheidet das von unserem Grundrecht?
Eigentlich nichts mehr. Also seitdem das Unionsrecht in Kraft getreten ist, gibt es zwischen der alten Asylberechtigung, das war der Status, und dem Flüchtlingsstatus keine großen Unterschiede mehr. Die Familien können nachkommen, der Aufenthalt ist gleich geregelt, der Zugang zum Arbeitsmarkt ist bei beiden Gruppen gleich. Bei den subsidiär Schutzberechtigten, das kam ja heute in der Sendung von raus, ist es etwas anders. Da ist der Rechtsstatus etwas unterhalb des Flüchtlingsstatus.
Das heißt, es ist egal, ob ich nach Genfer Konvention Flüchtling bin, nach Europarecht oder nach deutschem Asylrecht?
Das ist richtig, ja. Mhm.
Nun hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge neue Leute bekommen und die Asylverfahren beschleunigt. Noch nie ging es so schnell, bis man seinen Bescheid hatte als Asylbewerber in Deutschland. Was bedeutet das konkret? Sie erleben das mit. Wie läuft das ab?
Das kann ich Ihnen sehr plastisch schildern. Wir haben ja hier in Offenbach ein neues Ankunftszentrum, so heißen wir. Diese Ankunftszentren von der Begrifflichkeit her vermitteln den Eindruck, als seien die gerade angekommen und werden dann gleich behandelt. Die dort ankommen, sind aber schon 8 bis 9 Monate hier. Also das ist der eine Punkt. Da muss man dazu sagen, in vielen Bundesländern oder in allen Bundesländern gibt es diese neuen Ankunftszentren, die bewusst abgekoppelt worden sind von den früheren Außenstellen. Es wird das Personal, was dort eingestellt worden ist, hat eine Schulung von 1 bis 2 Wochen. Und werden dann auf die Flüchtlinge angesetzt. Mhm. Die Dolmetscher, die dort eingesetzt werden, haben überhaupt keine Ausbildung. Das sind meistens junge Migranten, die hier groß geworden sind, von den Verhältnissen in ihren Herkunftsländern keine großen Kenntnisse haben und deshalb auch gar nicht richtig übersetzen können. Und ähnlich ist das mit den eingestellten Ermittlern, die keine richtige Ausbildung haben und auch nicht genau wissen, worauf es ankommt, weder rechtliche Kenntnisse noch Herkunftsländerkenntnisse, die man braucht, um vernünftig und sachgerecht anzuhören.
Früher war das doch so, da hat ein Einzelentscheider, so hießen die, ich weiß nicht, wie die heute heißen, da hat ein Einzelentscheider sehr genau das Land oder die Länder gekannt, deren Flüchtlinge er sozusagen behandelt hat. Das heißt, er konnte das einschätzen, was ihm da erzählt wurde. Ob das
in etwa. Ich würde die früheren Zeiten jetzt auch nicht loben. Da gab es auch sehr viel Kritik. Denn heute ist es so, das geht im Fließband. Das ist von oben vorgegeben und man kann den dem Personal überhaupt keinen Vorwurf machen. Zum Beispiel in Offenbach die Außenstelle oder das Ankunftszentrum lädt ja nicht selbst. Die Ladungen werden in Gießen abgefertigt und Gießen kriegt dann die Zahlen und die Anweisungen aus Nürnberg, weil man dort entschieden hat, ganz offensichtlich, wir bauen den Berg ab auf Null und das ziehen wir durch. Und das führt eben dazu, dass diese Anhörungen sehr schlecht verlaufen, durch Ermittler geführt werden, die Herkunftsländerkenntnisse nicht haben und durch Dolmetscher, die nicht einmal die deutsche Sprache teilweise richtig beherrschen. Und das alles, ich kann dir das an einigen Beispielen sagen, dass also bestimmte Tatbestände wie eine Inhaftierung von 5 Monaten kommt nicht zur Sprache, weil es alles schnell gehen muss.
Das hört sich nach Fließband an. Wie lange dauert dann so eine Anhörung?
1 bis 2 Stunden. Aber bis man drankommt, also auch für die Anwälte, das ist die Flüchtlinge haben ein Recht, anwaltlich während der Anhörung vertreten zu sein. Wie das aber läuft, man wartet stundenlang. In Gießen gibt es ein neues Ankunftszentrum, da werden die Leute hinbestellt und warten 2 bis 3 Tage, bis dann die Anhörung durchgeführt wird. Es wird ihnen nicht vorher gesagt, wann sie dran sind. Sie müssen Decken mitnehmen, Proviant mitnehmen und warten dann. Das kann sich kein Anwalt erlauben, 2-3 Tage zu warten.
Das heißt, es gibt keinen anwaltlichen Schutz, heißt das?
In Gießen nein. In Gießen, in der Röttgenstraße nein, gibt es keinen. Und in Offenbach ist es auch sehr schlecht. Man wartet teilweise 1-2 Stunden. Und wenn man mehrere Verfahren an einem Tag hat, die man hintereinander dann abarbeiten muss, geht das überhaupt nicht.
Ich habe gehört, es seien auch sogenannte Entscheidungszentren eingerichtet worden. Das heißt, die Entscheidung über diese Asylanträge, die werden dann gar nicht von denen gefällt, die angehört haben.
Das ist institutionell und administrativ jetzt vorgegeben. Wir haben mindestens 4 Schnellentscheidungszentren, wahrscheinlich sind es sogar mehr. Und hier die Offenbacher geben alles ab an die Schnellentscheidungszentren. Aber dort sind auch nur Leute, die 2 bis 3 Wochen eingearbeitet worden sind und dann per Aktenlage entscheiden. Das Asylrecht ist eine Glaubwürdigkeit und Glaubhaftigkeitsprüfung, die nur jemand treffen kann, der den Betreffenden angehört hat, den Eindruck, den frischen Eindruck von der Befragung hat, von den Antworten hat, von dem Frage- und Antwortspiel. Und das kann man nicht in der Aktenlage entscheiden.
Aber es wird gemacht.
Es ist ja institutionell jetzt verfestigt worden.
Und das, was Sie vorhin gesagt haben oder was wir in der Sendung schon vorher hatten, der subsidiäre Schutz, ist das eigentlich in Ordnung, dass man jetzt sagt, ihr Syrer, ihr seid alle vor Assads Fassbomben geflüchtet und deshalb seid ihr keine richtigen Flüchtlinge?
Wenn es nur so wäre. Also wenn man sagt, man muss unterscheiden, der subsidiäre Schutzstatus ist eine Neuerung, das heißt vor 10 Jahren, unionsweit eingeführt worden und sollte eben für die Leute, die keinen nicht geltend machen können, dass sie individuell verfolgt werden. Die aber wegen Gefahren für Leib und Leben geflohen sind. Und für die ist das sicherlich ein positiver Schutzstatus. Bei den Syrern führt das aber dazu, man fragt gar nicht mehr richtig nach. Natürlich sagt jeder Antragsteller, ich bin vom Krieg geflohen. Aber man müsste nachfragen, ja, waren da auch gezielte Verfolgungen? Waren da irgendwelche Gruppierungen, die dein Vater oder dein Bruder oder dich auf dich gezielt Verfolgungsmaßnahmen ausgeübt haben? Das wird nicht nachgefragt. Und das merkt man dann bei der Befragung hinterher, wenn die Mandanten mit ihrem Bescheid und ihrem Protokoll in die Kanzlei kommen, man fragt danach, dann kommt erst der ganze Sachverhalt zum Tragen.
Reinhard Marx, Rechtsanwalt in Frankfurt und seit vielen Jahrzehnten mit Asyl- und Ausländerrecht beschäftigt. Recht herzlichen Dank. Im Dschungel der Paragraphen, Flüchtlingsrealität in Deutschland. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Morgen an dieser Stelle Oliver Glab für Sie. Tschüss, sagt Florian Schwinn.